Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted, die nach Super Bowl-Folge, wenn man so will. Und bei mir ist heute ein anderer Podcast-Partner, nachdem letzte Woche Tom da war, ist heute bei mir Finn. Moin Finn, wie geht's dir?
Ja, sei gegrüßt. Seid gegrüßt. Soweit, so gut. Bisschen verschnuppt, aber das ist nichts Neues. Das Schlafdefizit ist wieder reingeholt. Kann man jetzt quasi sagen.
Sehr gut. Ja, mir geht's da ähnlich. Schlafdefizit hat am Montag dann doch schon arg reingekickt. Ich weiß nicht, wie es da bei dir war. Ich habe mich Montag irgendwie einfach durch den Tag geschleppt. Und ab Dienstag ging es bergauf und heute ist wieder der erste Tag auch, wo ich glaube, dass ich wieder so auf einem normalen Level bin. Deswegen passt es auch ganz gut, dass wir heute dann jetzt darüber sprechen. Bevor wir zum Super Bowl kommen, Finn, habe ich aber natürlich noch zwei kleine News dabei, über die ich mit dir sprechen möchte. Und die erste ist, die New York Jets haben ihre erste große Entscheidung getroffen unter ihrem neuen Head Coach Aaron Glenn. Denn sie haben sich entschieden, dass sie Aaron Rodgers cutten werden und haben Aaron Rodgers auch schon darüber informiert. Findest du, das ist die richtige Entscheidung für die Jets-Franchise?
Ja, also ist ja jetzt so, Aaron Rodgers war ja generell eine der großen Storylines dieser Offseason, was die Jets mit ihm vorhaben. Zwischendurch gab es ja mal, glaube ich, auch Gerüchte, dass Aaron Glenn wohl bereit wäre, mit Aaron Rodgers weiterzuarbeiten. Ja, hört sich jetzt dann nicht so an. Ich glaube, dass man mit Aaron Rodgers durchaus auch noch ein Jahr weiter hätte machen können, um zumindest so eine gewisse Absicherung auf Quarterback zu haben. Jetzt geht man dann nächstes Jahr so ein bisschen in die Unbekannte. Vielleicht auch ein Zeichen davon, dass man vielleicht dann auch noch ein Rebuild-Jahr einleiten will vielleicht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, Quinn Williams hat es ja, glaube ich, auch irgendwie auf X gepostet, als die Entscheidung bekannt war, mit so einem Daumen nach unten, und so hat er dazu geschrieben, ja, jetzt bin ich schon wieder in dem Rebuild-Jahr, gar keinen Bock, so nach dem Motto. Aber ich glaube, es ist durchaus auch letztlich dann eine nachvollziehbare Entscheidung. Also so oder so, wie sie es am Ende gemacht hätten, hätte ich, glaube ich, nichts gegen gesagt gehabt. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du das gelesen gestern, dass die Jets wohl als Anforderungen gestellt haben an Aaron Rodgers, dass er nicht mehr in der Pat McAfee-Show da sein darf?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht
sollte er bleiben? Das ist natürlich dann ein Punkt. Vielleicht hat Aaron gesagt, nee, mein Bruder Pat, den will ich weiter supporten.
Oder er denkt sich einfach, er will sich weiter ins Schaufenster stellen. Das muss man ja auch sagen. Also
oder das.
War nicht nur ein Supporten von Pat McAfee, sondern es war ja auch, dass ein Aaron Rodgers da auch extrem seine Meinung nach außen gebrochen hat und auch öfter mal Teaminternas ausgelabert hat. Also für uns hier, für alle NFL-Berichterstatter, Podcaster etc. war das natürlich gut und unterhaltsam. Aber teamintern wird das wahrscheinlich nicht cool gewesen sein, ehrlicherweise, wie er da teilweise geredet hat. Denn es ist so ein bisschen so eine Situation, wenn wir den Vergleich zum Fußball schlagen wollen, wie Borussia Dortmund und Matthias Sammer bei Amazon Prime. Also ich kann es verstehen, dass als Jets-Franchise, dass man das nicht möchte, ehrlicherweise.
Ja, guter Vergleich. Also hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, glaube ich, wenn da mein Aushängeschild der Franchise oder des Franchise da stetig sich da in der Öffentlichkeit präsentiert. Hast schon recht. Vielleicht muss man aber auch sagen, ich habe gerade mal geguckt, Aaron Rodgers bei Madden ist nur noch eine 77, vielleicht hat das auch einfach nicht mehr gereicht.
Ja, okay, gute Anspielung. Zu den New York Jets vielleicht nochmal kurz. Also erstmal gehe ich zu allem, was du gesagt hast, mit. Es ist jetzt leider nach rückblickend betrachtet die beste Entscheidung für das Team und ich bin gespannt. Ich finde, die Jets könnten halt in zwei Wege gehen. Entweder sie machen genau wie du sagst ein Rebuild-Jahr oder sie versuchen einen der in Anführungsstrichen besseren Quarterbacks auf den Markt zu kriegen. Vielleicht ja einen Sam Darnold, falls die Vikings nicht mit Sam Darnold verlängern sollten. Um, ob man die Beziehung nochmal wieder aufflammen lassen kann und ob das vielleicht funktioniert. Ich halte aber auch genau wie du wahrscheinlicher, dass sie in ihren Rebuild gehen werden. Ich halte es für wahrscheinlich, dass mit einem Aaron Rodgers Devonta Adams noch gehen muss. ehrlicherweise. Ich halte es für wahrscheinlich, dass ein Alan Lazar die Offseason bei den Jets nicht mehr unter Vertrag stehen wird. Weil es so zwei Leute sind, die er die geholt hat. Ich finde, Garrett Wilson ist vielleicht ein heißer Kandidat für den Trademark. Es gibt viele Teams, die nach gutem Wide-Receiver-Talent suchen und das Talent im Draft ist nicht so krass wie letztes Jahr, wenn wir da mal ehrlich sind. Ja, und die Jets, bin gespannt, was sie mit ihrem Draft-Pick machen wollen, ehrlicherweise. Weil sie sind uns, glaube ich, beide einig, dass der nicht hoch genug ist, um einen der in Anführungsstrichen Top-Quarterbacks dieser Klasse zu kriegen. Und in dieser Klasse ist Quarterback 2 oder 3 wahrscheinlich vergleichbar mit Quarterback 6 oder 7 in der letzten Klasse. Wobei Quarterback 6 war, glaube ich, Bo Nix sogar, oder nicht?
Bo Nix war.
Ich glaube, oder? Warte mal.
Quarterback 5, glaube ich, oder?
Also, nee, warte. Es war Williams, Daniels,
May,
dann die
beiden. McCarthy.
Michael Penix ist auch vor.
Ah, Penix auch, ja, dann war er 6.
Ja, gut, dann ist 6, dann hinkt der Vergleich natürlich ein bisschen nach dem Rookie von Phoenix, aber ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus möchte. Deswegen, ich glaube, dass ein Aaron Glenn einfach sich sein Team hier aufbauen möchte. Und dass er diese Lappalie Aaron Rodgers, die nicht funktioniert hat, halt einfach nicht mitschleppen wollte. Wirft jetzt natürlich auch so ein bisschen schlechtes Licht auf das Jets Front Office, ne? So ein bisschen über die letzten Jahre, dass man diesen All-In-Move mit Aaron Rodgers, dass der einfach nicht funktioniert hat. Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, auch ein großes What-If sein, was wäre, wenn Aaron Rodgers sich in dem ersten Spiel nicht verletzt hätte. Er ist dann vielleicht besser gelaufen für die New York Jets. Aber so ist es, wie es ist. Die Jets starten neu. Und neu starten tun auch die New Orleans Saints, denn die haben einen neuen Head Coach, Kellen Moore, der Eagles Offensive Coordinator, frisch Super Bowl Champion geworden, wird jetzt Head Coach bei den Saints. Ist das eine gute Verpflichtung, Finn?
Also, als Saints-Fan, glaube ich, will ich jetzt keine Euphoriesprünge machen. Aber ist jetzt zumindest auch keine Verpflichtung, wo ich denke, dass es eine falsche Entscheidung ist. Ist halt jetzt, glaube ich, eher so eine Absicherungsgeschichte, als dass man da irgendwie entweder einen großen Risikomove eingeht. Kellen Moore weiß man, was man von bekommt. Man bekommt verlässliches Run-Game vermutlich. Mit Alvin Kamara hat man da ja auch einen potenten Running-Back, der da durchaus in der Lage ist. Bisschen was zu machen, auch wenn er jetzt natürlich schon im gehobenen Alter ist. Du wirst jetzt von den Saints nicht sehr sicherlich keine Offense à la Ben Johnson erwarten können. Aber das wäre ja auch, oder ist ja auch sicherlich nicht die Erwartungshaltung bei den Saints, die jetzt auch dieses Jahr relativ schlecht dann die Saison zu Ende gebracht haben. Die jetzt ja auch nach und nach sich aus der Cap-Hölle befreien müssen. Ich glaube, dass die Saints da jetzt eh in einem Rebuild sich befinden in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass man da mit Kellen Moore zumindest ein Headcoach hat, der jetzt auch noch relativ jung ist, aber glaube ich schon viel Erfahrung auch gesammelt hat auf verschiedenen OC-Positionen und mit dem man zumindest eine Offense stellen wird, die kompetitiv ist.
Ja, du hast die Cap-Hölle angesprochen und da vielleicht nochmal kurz die Zahlen. Die Saints sind aktuell bei minus 51 Millionen im Cap, das ist das schlechteste Cap in der gesamten Welt. Gibst du nur mal ein paar Spieler vor, wo wir alle der Meinung vielleicht sind, zusammen, dass die über ihren Zenit drüber sind und was deren Deadcap wäre, wenn du die jetzt cuttest dieses Jahr. Dann haben wir einmal Derek Carr hätte einen Deadcap von 50 Millionen, Cameron Jordan 36 hätte einen Deadcap von 23 Millionen, Taysom Hill 35 hätte einen Deadcap von 17 Millionen, Eric McCoy hätte einen Deadcap von 16 Millionen, wobei der auch noch nicht ganz über seinen Zenit drüber ist, DeMario Davis 36 hätte einen Deadcap von 15 Millionen, also du kommst auch eigentlich nicht drum rum, Spieler zu cutten für den Rebuild oder wegzutraden, wobei traden wird dir wahrscheinlich kaum einer von viel das abnehmen, wenn die wissen, dass du verkaufen musst. Und du frisst einfach weiterhin Dead Money. Also ich sehe nicht, dass die Saints viel machen können auf dem Free-Agent-Markt, ehrlicherweise, dieses Jahr.
Ja, glaube ich auch nicht. Aber also Ryan Ramczyk hast du jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Ne? Der hat auch einen Deadcap von 23 Millionen. Der hat ja die letzte Saison schon komplett nicht gespielt wegen einer Verletzung. Das wird, glaube ich, auch nächstes Jahr jetzt nicht anders aussehen. Aber irgendwann musst du diesen Rebuild halt auch dann machen, ne? Und wenn du halt dann ein paar Millionen Deadcap schluckst, dann wirfst du halt die nächste Saison, wirfst du halt in eine Mülltonne. Aber ganz bewusst natürlich auch, um dann eben in 2026 wieder von vorne anzufangen.
Ja.
Aber gut, wem erzählst du das? Das ist ja jetzt bei den Saints nichts Neues. Seit, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahren spricht man da jede Offseason drüber, wie die das denn jetzt mal machen wollen, dass sie ihren Cap wieder gerade biegen. Und dass es dann jetzt irgendwann an dem Zeitpunkt ankommen wird, wo man dann ja vielleicht dann doch mal neu aufstellen muss, das war ja klar.
Also ich bin gespannt, ob Kellen Moore in dieser sehr explosiven Situation funktionieren wird. Das ist jetzt sein erster Head-Coaching-Job. Als Offensive Coordinator funktioniert er. Das haben wir gesehen, sowohl bei Dallas als auch bei den Chargers, als auch bei den Eagles jetzt. Bei den Eagles auch sehr gut funktioniert. Ob er als junger Coach auch noch, ob er als Head Coach funktioniert, wird sich zeigen und dann halt auch mit dieser Situation halt einfach umgehen, ne? Mit diesem absoluten Dead Cap. Und die Saints werden wahrscheinlich nicht nur dieses Jahr in der Cap-Hölle stecken, wenn wir ehrlich sind, mit den ganzen Dead Caps, die fressen, sondern das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre mehr noch obendrauf dauern, bis du da wirklich anfangen kannst abzugreifen. Und wirklich krass hohe Draftpicks hast du zumindest dieses Jahr auch nicht. Ist, glaube ich, eine schwere Zeit, um ein Saints-Fan zu sein. In diesem Sinne, Grüße an meinen Kumpel Niklas da draußen, der bekennender Saints-Fan ist. Ich glaube, das ist aktuell echt eine schwere Zeit. Und
ja.
Ist da vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer? Auf der anderen Seite haben Derek Carr und Co. in dieser Offense halt auch gezeigt, dass sie es eigentlich nicht sind. Also ich bin gespannt, was Kellen Moore mit dieser Offense zustande kriegt, ehrlicherweise, nächstes Jahr. Und das liegt nicht mal...
Ja, nee, ich spreche jetzt aus.
Es liegt dann wahrscheinlich nicht mal wirklich an ihm, sondern einfach auch an dem Spielermaterial. Ich weiß, böses Wort, aber was er da zur Verfügung hat.
Ja. Was ich sagen wollte, ich weiß jetzt nicht, hast du irgendwie schon was gesehen zu den Vertragsdetails? Ich nämlich nicht. Bin jetzt auch auf der Suche, gerade nicht für mich. Ich glaube, vielleicht ist es auch noch gar nicht veröffentlicht worden, aber ist halt dann oftmals auch ein Indikator dafür, wie das dann gesehen wird, auch seitens des Teams, wenn man ihm einen langfristigen Vertrag gibt, dass er vielleicht auch die Sicherheit hat, durch diesen Rebuild eben sich durchzukämpfen. Jetzt nicht im allerersten Jahr, wo man vielleicht nur 2, 3 Spiele gewinnt, dann direkt das Risiko zu gehen, gefeuert zu werden. Aber ja, ich glaube, dass das jetzt bei den Saints in dem Fall nicht so ist, dass er da nach einem, in Anführungszeichen, einen vermutlich Schwächeren ja um seinen Job bangen muss, in dem Wissen, dass da jetzt ja dann vielleicht auch man ja kommen wird, dass er nicht so erfolgreich ist.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube sogar wirklich, dass der mindestens 3, vielleicht sogar mindestens 4 Jahre kriegen wird. Der wird dieses Jahr kriegen, um erstmal klarzukommen auf der Position. Dann wird er nächstes Jahr kriegen, wahrscheinlich, wenn du wenig Spiele gewinnst, seinen Quarterback zu draften. Kann ich mir vorstellen. Nächstes Jahr wahrscheinlich auch der Dead Cap von Derek Carr deutlich geringer ist oder definitiv geringer sein wird. Dann wird er noch wahrscheinlich mindestens 1 bis 2 Jahre kriegen, um diesen Quarterback zu entwickeln. Und dann wird man ihn wahrscheinlich beurteilen. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich meine, die Saints haben auch extrem lange an Dennis Allen festgehalten über mehrere Saisons, obwohl das eigentlich nicht wirklich funktioniert hat, wenn man ehrlich ist. Und man muss auch vielleicht als Conclusio am Ende sagen, dass die Saints so ein bisschen jetzt ernten, dass sie sich jahrelang nicht getraut haben, mal einen harten Rebuild zu machen.
Ja.
Der Situation, wie sie ist. Und ich wünsche allen Saints-Fans da draußen gutes Durchhaltevermögen und mal schauen, was sich da entwickelt. Finn, kommen wir zum Spiel aller Spiele. Es sollte ein Spiel des Jahres werden. So wirklich ist es das nicht geworden, oder? Wenn wir auf den Super Bowl schauen. Am Ende schlagen die Eagles die Saints 40-22 und gewinnen zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte den Super Bowl. Man muss aber vielleicht schon mal jetzt dazu sagen, das klingt jetzt knapper als es war, weil der erste Touchdown von Kansas City kam im Stand von 34-0 für die Philadelphia Eagles Mitte des dritten Quarters. Ich habe ein paar Talking Points mitgebracht, Finn, über die ich mit dir gerne sprechen möchte, zum Spiel. Und das erste wäre dieses Duell der Chiefs Offense gegen die Eagles Defense, weil das hat für mich und wahrscheinlich für dich auch und viele andere auch das Spiel halt einfach auch entschieden. Wie hast du das erlebt?
Starting Grid, Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Es war ja eine Machtdemonstration, mehr oder weniger. Nicht nur mehr oder weniger, sondern mehr. Ja, die Chiefs hatten zur Pause 23 Total Yards, hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein First Down, zwei Interceptions von Patrick Mahomes. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch eher erstmal so fortgesetzt, bis dann eben ins dritte Viertel, wie du angesprochen hast, wo die Chiefs dann erstmals gepunktet haben. Der zweite Touchdown, das war ja dann auch schon, wo die Eagles Backups irgendwie aufs Feld gestellt haben, was auch crazy ist im Super Bowl, irgendwie auf einmal dann da deine Starter zu schonen. Mhm. Also zu schonen für die Offseason, man kennt's. Ja, also das, da hat die Chiefs Offense einfach chancenlos ausgesehen über ganz große Teile des Spiels, was jetzt schon auch verwunderlich war, vor allem in der Art und Weise. Aber da muss man den Chiefs, den Eagles natürlich dann auch auf jeden Fall Credit für geben, weil das war schon bärenstark.
Ja, und da muss man auch sagen, dass es halt auch nicht mal wirklich der krasse Masterplan war, den die Eagles da hatten, ehrlicherweise. Die haben 6 Sacks erzielt mit keinem einzigen Blitz. Also sie haben einfach mit dem Foreman Rush die Chiefs dominiert. So muss man sagen. Also ich finde auch, Machtdemonstration trifft es absolut perfekt. Diese Defensive Line hat die Chiefs O-Line am Ring durch die Manege geführt. Gerade der zweite Pick von Patrick Mahomes da zu Zach Bourne an der 5-Yard-Linie, der ja nun wirklich dann am Ende der absolute Spielkiller ist für die Chiefs. Der passiert ja vor allem, weil der Chiefs O-Liner in Patrick Mahomes reingeschoben wird. In dem Moment, wo der Pass passiert. Und die Chiefs O-Line war einfach, es hatte so ein bisschen Vibes wie bei dem Buccaneers Super Bowl, wo die Chiefs O-Line halt auch absolut nicht auf der Höhe war gegen den Pass Rush. Und genauso hat es für mich Erinnerungen an andere Super Bowls wach gerüttelt, zum Beispiel an den Super Bowl der Broncos gegen die Seahawks, wo die Seahawks mit der Legion of Boom die Broncos Offense auch durch die Manege geführt haben. Oder halt auch an den Broncos Super Bowl gegen die Panthers, wobei es da natürlich knapper war, was aber auch daran lag, dass Peyton Manning halt schon an der Pforte der Footballer-Rente geklopft hat, zu diesem Zeitpunkt. Aber es war eine Machtdemonstration. 3 von 11 bei Third Down ist absolut schlechter Wert. 2 Interceptions. Cooper DeJean hat uns allen ganzen Weißbroten da draußen bewiesen, dass wir doch Pick Sixes fangen können in der NFL. Und das war für mich auch, finde ich, der Moment, wo das Spiel in Richtung der Eagles entschieden wurde. Bei 0 und 10 war ich noch so, okay, hatten wir bei den Chiefs schon öfter, kann sich jetzt noch drehen. Aber als Cooper DeJean das dann auf 17-0 gestellt hat, war dann für mich klar, ehrlicherweise, das Spiel ist hier durch. War das bei dir auch so oder hat es bei dir noch länger gedauert?
Ja, also gut, im Endeffekt kann man das wahrscheinlich so sehen. Ich hätte gern noch mal gesehen, dass die Andre Hopkins den Ball nicht gedroppt hätte, kurz vor Halbzeit. Weil wenn er den gefangen hätte und noch, der hatte ja ganz viel Platz noch vor sich, Open Field, wenn er da noch 20 Yards macht, meinetwegen, dann sind noch, glaube ich, 35 Sekunden auf der Uhr, 2 Timeouts und du bist durchaus in Reichweite, um Punkte mit aufs Board zu bringen. Und da stand es ja 17-0 zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch, ja.
Und dann hätten sie meinetwegen, optimistisch gesehen, hätten sie einen Touchdown gescored. Dann wären sie natürlich irgendwie auch nochmal mit einem ganz anderen Momentum in der Halbzeit gegangen. Hätten dann den Ball wiederbekommen. Und gut, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber ja, letztendlich kann man das wahrscheinlich so sehen, dass Cooper DeVine's Interception dann doch schon die Vorentscheidung möglicherweise gewesen ist.
Also ich finde auch, was man natürlich auch sagen muss, was auch andere Experten sagen, der Unterschied zum Buccaneers Super Bowl ist halt auch gewesen, dass Patrick Mahomes auch einen schlechten Tag hatte in vielen Bereichen. Seine Statistiken sind auch ein bisschen verwässert, wie du schon sagtest, weil die Eagles halt irgendwann die Backups aufs Feld gestellt haben. Und dann halt auch dieser lange, ist mir egal, was hier passiert, Touchdown-Pass kam auf Xavier Worthy. Auf der anderen Seite sein Gegenüber, Jalen Hurts, der hat ein richtig gutes Spiel, der ist nämlich auch Super Bowl MVP geworden. Ist das für dich die richtige Wahl gewesen nach diesem Spiel?
Ja, also ich würde jetzt hier zumindest nicht groß gegen argumentieren. Letztendlich ist es dann mal wieder auch der Beweis dafür, dass ein Quarterback, wenn er ein solides Spiel macht in einem Super Bowl und gewinnt, automatisch MVP wird. Mich hat es jetzt gefreut tatsächlich, wenn irgendwie ein Josh Sweat beispielsweise Super Bowl MVP geworden wäre, der ja mit 2,5 beziehungsweise 3 Sacks, je nachdem, was für einen Statistikanbieter man zu Rate zieht, aus dem Spiel geht. Plus eben, du hast es eben schon angesprochen, die Interception von Mahomes. Die zweite, wo Josh Sweat ja quasi Joe Thuney in ihn reinschiebt. Also kann man Josh Sweat da quasi auch schon einen gewissen Credit für die Interception geben. Taucht natürlich jetzt am Ende nicht im Boxscore auf. Milton Williams auch, Defensive Tackle mit 2 Sacks und natürlich dem Fumble. Wahrscheinlich ist es dann da defensiv nicht klar genug gewesen, wer da den Titel verdient gehabt hätte, weil man da den mehreren hätte geben können. Kubelisi natürlich auch. Und ja, so ist es dann am Ende Jalen Hurts geworden. Wie gesagt, ist jetzt auch eine verdiente Wahl. Jalen Hurts hat ein gutes Spiel gemacht, bis auf seine eine Interception. Aber ist jetzt nicht so eine Situation gewesen wie bei den Broncos beispielsweise. Ich weiß nicht, Von Miller war ja sicher, war das der letzte Defense-MVP? Immer noch schon, ne?
Ja, war selbst bei dem 13-3 zwischen den Rams und den Patriots ist es ja am Ende Julian Edelman geworden. Das ist ja gewonnen.
Und ja, Von Miller, 2,5 Sacks hatte der auch, den Fumble hatte der ja auch verursacht. Also ähnliche Stats hier dann in dem Fall wie bei den anderen beiden Eagles, nur dass halt Peyton Manning da auch ein schlechtes Spiel hatte. Und das war bei Jalen Hurts nicht der Fall. Deswegen Jalen Hurts jetzt dann auch durchaus verdienter Super Bowl MVP.
Ja, sehe ich auch so genau. Du hast das Richtige, glaube ich, am Ende gesprochen. Brauchst, um Defense MVP im Super Bowl zu werden, von beiden Offenses ein schwaches Spiel. Und bei Von Miller damals war es ja so, dass er den ersten Score mehr oder weniger verursacht hat, dadurch, dass er Cam Newton den Ball aus den Händen reißt an der Endzone. Und wenn er den dann nicht macht am Ende, aber er ist ja zu 90% für den Score verantwortlich, dann war er für den zweiten Touchdown auch verantwortlich, weil er den Fumble forced, der dann die Broncos an die 10-Yard-Linie packt von Carolina. Also er war damals ja alleine gefühlt für den offensiven Output durch seine Defense-Aktionen verantwortlich. Deswegen hat er den, glaube ich, damals bekommen. Und hier, wenn du auf Jalen Hurts Zahlen guckst, die sind halt einfach wirklich gut. 17 von 22 Pässen angebracht, 221 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception, 72 Rush Yards, 1 Rush Touchdown. Und dazu kommt halt auch der Faktor, dass die Chiefs es tatsächlich geschafft haben, dass Saquon Barkley kaum ein Faktor war in diesem Spiel. Aber dann hat Jalen Hurts halt das Spiel auf seine Schultern genommen und da muss ich mich an der Stelle jetzt auch mal nochmal bei Jalen Hurts entschuldigen. Ich war nicht familiar mit deinem Game. Ich war ja ein großer Jalen Hurts Kritiker über viele Jahre hier im Podcast und muss sagen, dass Jalen Hurts auf jeden Fall bei den Eagles sich sehr positiv entwickelt hat und mittlerweile ein wirklich guter Quarterback in dieser Liga ist. Nicht in dieser Riege der Elite-Quarterbacks von einem Burrow, Allen, Lamar, Mahomes und Co., aber genau direkt in dem Tier darunter würde ich ihn auf jeden Fall mittlerweile ansiedeln. Die nächsten Talking Points sind so ein bisschen auch Fragen, vielleicht ein bisschen auch im Blick auf die Zukunft, die sportliche Zukunft beider Teams. Siehst du eine Chance, dass die Eagles in den nächsten Jahren mehrere Male im Super Bowl stehen können?
Also auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt so, dass bei den Eagles ein paar wichtige Spieler Free Agent werden. Josh Sweat, Milton Williams, die beiden Defense-Spieler, die jetzt angesprochen, die haben beide auslaufende Verträge. Zach Bourne, der Linebacker, der auf dem Einjahresvertrag gespielt hat und der jetzt natürlich durch seinen Breakout sich auch einen Vertrag verdienen wird, der jetzt nicht mehr für die Eagles zu bezahlen sein wird in der Situation, wo die sich befinden. Also man wird ein paar Key-Spieler verlieren. Nichtsdestotrotz hat man natürlich gerade offensiv und defensiv auch mit den zwei jungen Cornerbacks mit zwei guten Defensive Tackles immer noch ein Gerüst, um das man herumbauen kann. Mhm. Und die Eagles haben jetzt ja auch in der Vergangenheit schon oft genug gezeigt, dass sie eben in der Lage sind, Spieler, die eben dann gehen, die Leistungsträger sind, auch dann qualitativ zu ersetzen. Deswegen, ja, würde ich da als Eagles-Fan durchaus optimistisch sein, dass das auch durchaus wieder gelingen könnte.
Ja, da gehe ich voll mit. Ich glaube, gerade auch bei einem Zach Bourne muss man auch bedenken, der ist ja nur wirklich ins Rampenlicht auch gerutscht als Linebacker Nummer 1, weil sich auch eine Kobe Dean verletzt hat, der ja eigentlich bis dahin eine wirklich gute Saison auch gespielt hat. Der kommt ja jetzt auch zurück. Also auch da, glaube ich, wird man in der Lage sein, das aufzufangen. Vielleicht kriegt man den Zach Bourne sogar noch verlängert, ehrlicherweise. Da bin ich bei allen Defense-Spielern, würde ich zumindest in Frage stellen, dass die definitiv in die Free Agency gehen, weil sie jetzt eine sehr gute Situation da haben mit einem Big Fangio auch. Ist halt die Frage, ob die Eagles das bezahlen wollen am Ende, was die Spieler dann wollen. Da hast du recht, darin könnte es vielleicht scheitern. Aber ich glaube, die Eagles werden auf jeden Fall wieder eine potente Offense haben. Wie gut die sein wird, wird man dann am Ende beurteilen müssen. Da haben wir bei den Eagles auch gesehen, dass es auch ein bisschen immer mit dem Koordinator zusammenhängt. Und jetzt hat man nach der zweiten Super Bowl-Teilnahme in Folge den Offensive Coordinator verloren. Bin gespannt, was da auf der Ebene gemacht wird. Aber du bist natürlich an einem attraktiven Punkt für viele junge Offensive Coaches, dahin zu wechseln, ehrlicherweise, weil das Team ist gerade in der NFC. Und ich glaube auch, dass du einen Vorteil hast, dass die NFC halt einfach nicht so stark ist wie die AFC aktuell, um in den Super Bowl zu kommen und du auf Teams wie die Bills, die Ravens und die Kansas City Chiefs erst im Super Bowl triffst und nicht davor. Deswegen glaube ich, dass die Eagles auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch ein paar Mal im Super Bowl stehen werden. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher.
Wobei, NFC weiß ich gar nicht, ob die in der Zukunft so schlecht sein wird. Also ich würde es fast sogar sagen, dass die NFC dies Jahr sogar top-heavier gewesen ist mit den Lions. Die Commanders, die jetzt nächstes Jahr noch besser werden. Die Packers, die wieder besser werden. Mhm. Wer weiß, was JJ McCarthy anstellt in Minnesota. Also ich glaube durchaus, dass da in der NFC nächsten Jahr auch durchaus Ramazamba sein könnte.
Aber die Eagles sind gerade das Top-Notch-Team in meinen Augen, ehrlicherweise.
Ja, also im Moment auf jeden Fall, das ist so.
Also klar, die Competition wird besser, aber die Eagles müssen auch erstmal erreicht werden von den anderen.
Ja, das steht außer Frage, das ist klar. Das
haben wir ja in diesen Playoffs gesehen, dass bis auf die Rams hat keiner geschafft, die Eagles wirklich gefährlich zu machen, wenn wir ehrlich sind. Deswegen, also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt jedes Jahr im Super Bowl sind und die NFC durchdominieren, aber ich glaube einfach, dass wenn wir jetzt auf die nächsten 5-6 Jahre gucken, werden die Eagles davon mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal, in meinen Augen zumindest im Championship Game stehen und haben dann auch eine sehr gute Chance, dann im Super Bowl zu stehen. Deswegen. Ja.
Ich habe gerade bei den Eagles nochmal geguckt, wegen Verträgen und Cap Space und so, die haben 25 Millionen frei. Ist natürlich bei den Eagles auch wieder so, dass die Caps alle relativ gut aussehen, weil die bei den neuesten Spielern aber auch jetzt mit Void-Jahren schon wieder bis 2032 und so weiter arbeiten. Also Jalen Hurts beispielsweise hat nächstes Jahr ein Cap von 21,8 Millionen. Seine Void-Jahre bis 2022 sind aber halt, 2032 sind relativ ausgeprägt dann allerdings auch. Ja gut, ist jetzt hier finanziell dann nochmal ein bisschen komplexer das Ganze. Aber Eagles sind da durchaus dann doch vielleicht in der Lage, noch ein oder zwei Spieler mehr zu halten.
Ja. Und du hast ja das Argument auf deiner Seite hier, du hast mit uns gerade den Super Bowl gewonnen, ne?
Ja. So,
das ist halt auch dazu die Frage, die sich für mich jetzt einfach anschließt, wenn man sich anguckt, was für eine Arbeit die Eagles seit dem letzten Super Bowl-Sieg gegen die Patriots gemacht haben. Ist Howie Roseman gerade der beste GM der NFL? Ich kann schon vielleicht vorne weggeben, für mich ist das. Wie ist es bei dir?
Hey, von da innen geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, ich wüsste jetzt zumindest nicht, wer da sonst noch daran kommen könnte.
Ich finde, bei Howie Roseman muss man halt auch einfach Credit haben dafür, wie gut er darin ist, den Nachfolger, da haben wir schon öfter drüber geredet, den Nachfolger ins Team zu holen, während der eigentliche Starter noch da ist und das sozusagen mit so einem fließenden Übergang zu machen. Gerade wenn man sich die Defense anguckt vom letzten Super Bowl vor 2 Jahren gegen die Chiefs und die Defense jetzt anguckt, da war ja, glaube ich, nur noch Fletcher Cox der Einzige, der schon da war. Oder 2, 3 Starter waren, glaube ich, da. Und der Rest sind alles neue Spieler, alles junge Spieler größtenteils, die aber auf Top-Level performen. Also das war wirklich krass. Und ja, für mich ist ja aktuell auch so diese Entscheidung mit einem Carson Wentz zum Beispiel damals, zu sagen, okay, das ist es vielleicht doch nicht. Die anderen GMs wahrscheinlich nicht getroffen hätten in dem Moment, weil es unpopulär ist für die Fanbase natürlich, den Quarterback, der dich eigentlich bis Richtung Super Bowl geführt hat, auch wenn das dann nicht zu Ende gebracht hat, und der damals in der MVP-Form aussah, den dann am Ende ein paar Jahre später zu cutten, oder 1, 2 Jahre später, das war schon eine harte, aber richtige Entscheidung, muss man ehrlicherweise sagen, dann den Jalen Hurts in der 2. Runde zu draften, auch eine harte, aber gute Entscheidung, und dann, also Howie Roseman hat auch einfach mit seinen 50-50-Entscheidungen auch wirklich positiv Glück gehabt auch, muss man sagen, aber er hat es auch alles mit einem Plan gemacht und ich, das ist auch einer der Gründe, warum ich davon ausgehe, dass die Eagles in den nächsten Jahren ganz oben in der NFC weiter dabei bleiben werden, weil ich glaube, dass ein Howie Roseman weiterhin im Roster-Building Sachen machen wird, ehrlicherweise.
Ja, also gut, so gerade im Draft muss man ja sagen, dass ihm auch ein, zwei Spieler irgendwie in Schoß gefallen sind, wenn ich jetzt Jalen Carter beispielsweise, der war ja ein klares Top-2-Prospect im Draft und hatte dann ja da seine oft viele Sachen, wo er da ja beim Autounfall beteiligt war, wo auch wer ums Leben gekommen ist. Weswegen er dann ja bis, glaube ich, 9 oder 10 gefallen ist. Ja, klar musst du den Spieler dann auch erstmal picken. Manche Teams haben den halt dann dementsprechend absichtlich nicht gepickt. Aber was halt dann Jalen Carter doch auch auf dem Platz für einen Impact hatte, ist ja jetzt natürlich auch nochmal 2-2. Quinn Mitchell und Cooper DeJean jetzt letztes Jahr war Pick 22 und Pick 40. Ja, letztendlich hätten die aber halt auch alle anderen Teams sich aussuchen können. Ne? Also klar, musst du die Spieler dann auch erstmal picken. Kann man dann auch Credit für geben, keine Frage. Ja.
Kommen wir mal zum Gegner, zu den Kansas City Chiefs. Glaubst du, bei den Chiefs steht ähnlich wie bei dem Buccaneers Super Bowl damals ein größerer personeller Umbruch auf dem Platz an, jetzt, nach diesem Super Bowl?
Ja, glaube ich nicht, eigentlich. Also, Offensive Line muss man halt, glaube ich, insbesondere seine Left-Tackle-Problematik lösen. Das ist das Wichtigste. Ja. Da ist ja jetzt dieses Jahr ordentlich rumgeschoben worden, erst mit dem Rookie Sua Mataia, der jetzt nicht so gut gespielt hat. Dann DJ Humphries haben sie ja noch gesigned, der jetzt aber dann auch verletzt gewesen ist am Ende. Dann Joe Thuney, der Left Guard, der auf Left Tackle gespielt hat, der das auch, glaube ich, größtenteils ganz gut gemacht hat. Jetzt im Super Bowl sah es natürlich schlecht aus. Was dann natürlich dafür dann gesorgt hat, dass Mike Caliendo auf Left Guard musste, was auch nicht so gut funktioniert hat. Also wenn die Chiefs einen Left Tackle finden, der verlässlich ist, dann, glaube ich, sind da viele Probleme schon von alleine gelöst. Deswegen, ja, glaube ich jetzt nicht, dass da personell so ein großer Umbruch anstehen sollte.
Mhm. Ja, die Chiefs haben 15 Millionen Cap Space, werden vielleicht sogar noch können. Also du hast auf jeden Fall Geld. Ist halt, ich finde halt, sie haben so ein paar Roster-Fragezeichen, die sie jetzt klären müssen in der Offseason. Die auch Spieler für sich klären müssen, wenn ich jetzt gerade über Travis Kelce nachdenke, der wirkte sehr alt, fand ich, in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es wieder gegangen ist, aber ich fand, er wirkte sehr langsam in seinen Bewegungen, sein Blocking. Ich habe mir da auch jemanden angeguckt, der sein Tape analysiert hat, sein Blocking war katastrophal, sein Route Running war absolut unsauber. Es gab Plays, da hat man ganz schön gesehen, dass alle schon aus ihren Stands raus sind und schon 2 Steps machen, da steht Travis Kelce noch in seinem Stand drin. Das ist dann halt die Sekunde, die ihm fehlt gegen den Josh Sweat dann zum Beispiel. Ich glaube aber gleichzeitig, dass durch von Rashee Rice einfach Travis Kelce in eine andere Rolle einfach rutschen wird bei den Kansas City Chiefs und nicht mit so einem Super Bowl abtreten möchte und auch wird. Spannend wird halt die Receiver-Situation neben Rashee Rice, denn Juju Smith-Schuster, Hollywood Brown und DeAndre Hopkins haben alle auslaufende Verträge. Ich denke, wenn ich mich auf einen der drei konzentrieren würde, wäre das Hollywood Brown, ehrlicherweise. Trey Smith als Offensive Guard geht wahrscheinlich in die Free Agency. Und in der Defense hast du halt so ein paar Namen, die halt auch in die Free Agency gehen können. Du hast Nick Bolton auf Linebacker, du hast Justin Reed auf Safety und Charles Omeniu auf Defensive End und Derek Nnadi auf Defensive Tackle, die halt alle auch gehen könnten. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir, dass ich glaube, dass die Chiefs an wenigen Stellschrauben drehen müssen, um nächstes Jahr wieder ein Team auf den Platz stellen zu können, das um den Titel mitspielt. Also einfach auch Patrick Mahomes. Ja, also sagen
du paar Spieler, die du gerade defensiv genannt hast, die kann man, glaube ich, ganz gut gehen lassen. Da wäre wahrscheinlich Justin Reed der erste, den ich irgendwie noch verlängern wollen würde. Aber also du hast eben 15 Millionen angesprochen, Cap-Hit, Patrick Mahomes, Cap-Space. Patrick Mahomes hat nächstes Jahr ein Cap-Hit von 66 Millionen, stand jetzt, das wird natürlich nicht so bleiben. Chris Jones 35 Millionen, Jawan Taylor 28 Millionen, fast 27 Millionen. Da wird man sicherlich davon ausgehen, dass sie am Ende irgendwo auch bei 50 Millionen rauskommen, was sie dann investieren können. Und Receiver, also ich glaube, wenn Rashee Rice wiederkommt, fit nächstes Jahr, dann hat man zumindest mit Rashee Rice und Xavier Worthy, der ja jetzt auch im Super Bowl, muss man sagen, ein richtig, richtig gutes Spiel noch hatte, dass man da auf jeden Fall zwei Receiver hat, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann. Und ich glaube jetzt, dass wenn man noch ein, zwei gute, verlässliche, vielleicht Possession Receiver ranholt, Holly Brown vielleicht auch noch hält, damit man noch einen weiteren Speedster hat, dann ist man, glaube ich, da wieder ganz gut aufgestellt.
Ja, ich denke auch, dass man da ganz gut aufgestellt ist. Und man lockt ja trotzdem das Spiel an, einfach um, das war jetzt die nächste Super Bowl-Teilnahme für die Chiefs, das muss man ja auch mal sagen, seitdem Patrick Mahomes da ist, waren die nie schlechter als Championship-Game, ehrlicherweise so, ne? Von daher, es lockt natürlich auch Spieler an, da hinzugehen und die Chiefs haben auch bewiesen, dass sie mit ihren späten Draft-Picks trotzdem ganz gute Arbeit machen. Auch in den ersten, wenn man sich anguckt, wen sie da die letzten Jahre so reingeholt haben. Von daher bin ich da überzeugt, dass Kansas City, dass genau wie du, dass da gar nicht so der große Umbruch, den jetzt manche herbeischreien, kommen wird. Bin gespannt, ob man mit Nagy weitermachen wird als Offensive Coordinator oder ob man da was ändern wird. Ehrlicherweise. Ja, ich bin einfach generell gespannt auf dieses Chiefs-Team in 2025 jetzt dieses Jahr, ob die davon einen Dämpfer kriegen oder ob es das, was ich eher denke, ob die nochmal hungriger zurückkommen als vorher, ehrlicherweise, dass sie jetzt wieder einen Super Bowl gewinnen wollen.
Also ich gehe mal davon aus, dass die das jetzt wieder gut machen wollen. Dann? Und ja, also mit Patrick Mahomes vielleicht noch ganz kurz.
Ja, klar.
Patrick Mahomes bisher jedes Jahr im Contender-Kreis. Also, hast du schon angesprochen, der war noch nie nicht im AFC Championship-Game, wenn er gestartet hat. Und deswegen, glaube ich, kann man da wieder optimistisch sein als Chiefs-Fan.
Ja, absolut. Und Teams wie die Ravens und die Bills müssen erstmal ihren Nimbus besiegen, dass sie überhaupt gegen die Chiefs gewinnen können in den Playoffs.
Ja. Und wenn man jetzt sich jetzt das anguckt, die Chiefs, wir haben jetzt ja oft drüber gesprochen, dass die Chiefs offensiv, ich will jetzt nicht sagen, einen Down-Year hatten, aber das war wahrscheinlich offensiv das schwächste Jahr unter Mahomes und die waren halt im Super Bowl. Dann weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht, wenn die Chiefs sich offensiv wieder sammeln und besser sind.
Ja. Letzte sportliche Frage, bevor wir nochmal kurz neben den Platz gehen. Wenn du mir eine Prozentzahl nennen müsstest, kannst auch eine Range sagen von bis, meinetwegen. Wie groß schätzt du die Chance ein, dass wir 2026 wieder genau den gleichen Super Bowl sehen? Echt? So wenig?
Ja.
Krass. Ich hätte jetzt tatsächlich zwischen 50 und 60 gesagt.
Nee, glaube ich nicht.
Also ich sehe beide wieder ganz vorne in ihrer Conference, ehrlicherweise, stand jetzt.
Also beide sind natürlich wieder Favoriten, das ist logisch. Aber wie oft, also wir können ja jedes Jahr irgendwie die Debatte führen, ob die Super Bowl-Teams nächstes Jahr auch wieder die Super Bowl-Anwärter sind. Ja, und ich weiß nicht, in wie vielen Jahren wir das gesehen haben, dass Super Bowls Back-to-Back stattgefunden haben.
Ja, noch nicht so oft. Das gebe ich dir recht. Aber ich sag ja, 50-50 ist ja Cointos, ehrlicherweise. Deswegen halte ich zumindest, ich glaube, da ist eine Chance da. So, dann gehen wir nochmal neben den Platz. Wenn wir nochmal ein bisschen musikalisch zum Ende finden. Die Halbzeit, wie fandest du die?
Also, ja, ich bin jetzt bei den Halbzeitshows grundsätzlich irgendwie einer, der da jetzt das Ganze nicht so kritisch beugt. Deswegen Kendrick Lamar ist jetzt auch, fairerweise muss man sagen, klar, so ein paar gute Lieder hat er. Ich habe ein paar Lieder auch schon mal gehört, aber ich sitze jetzt nicht zu Hause und höre nur Kendrick Lamar am Tag. Ich würde mich jetzt nicht als Kendrick Lamar Ultra-Fan bezeichnen, deswegen war ich da jetzt dem Ganzen auch relativ neutral gegenübergestellt. Aber ich fand ich jetzt eigentlich auch ganz, ganz gut die Halbzeitshow, muss ich sagen.
Ja, schließe mich an. Es ist bei mir ähnlich wie bei dir, dadurch, dass wir beide halt keinen beruflich gesehen, keinen Musik-Background haben, sind wir da, glaube ich, beide nicht so drin, was das krasse Bewerten betrifft im Sinne von fachlich. Aber im einfachen Wahrnehmen, also ich hatte mir vorher schon ein bisschen was angelesen und da stand schon, dass es bei Kendrick Lamar halt nie so ein klassisches, in Anführungsstrichen, Konzert ist, sondern es ist immer sehr, fast schon theatermäßig ist. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, auch mit Samuel L. Jackson, der da aufgetreten ist, als Uncle Sam. Fand ich irgendwie, hatte was. Es sollen ja auch viele politische Botschaften wohl versteckt gewesen sein zwischen den Zeilen. Das habe ich dann auch erst im Nachhinein durch irgendwelche TikToks oder so gesehen. Fand ich aber trotzdem gut, dass er da auch Statements gesetzt hat. Ich fand diesen ganzen Beef mit Drake eigentlich ganz, ganz witzig, wie er das aufgegriffen hat. Auch so, dass er den Song erst einmal kurz angespielt hat, dann war so, nee, ich mach's doch nicht. Und am Ende der Show zieht das dann doch durch. Mit They Not Like Us, das or Not Like Us heißt der Song, glaube ich. Fand ich schon gut. Fun Fact, meine Freundin fand die Hose, die Kendrick Lamar getragen hat, ziemlich geil. Ehrlicherweise. Aber das nur mal so am Rande.
Ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich sagen.
Meine Freundin ist überzeugt, dass es eine Damenhose war, tatsächlich, die er da getragen hat. Aber jeder so, wie er möchte, ne? Das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, wenn ich das so sage, um Gottes Willen. Wenn er meint, er soll das tragen, dann soll er das tragen, absolut. So, Finn, wir sind am Ende der Folge und am Ende damit der NFL-Saison 24-25. Noch nicht ganz für diesen Podcast, weil nächste Woche werden wir noch wie jedes Jahr unsere Season Awards vergeben. Das ist auch immer eigentlich eine ganz, ganz coole Folge, deswegen hört da unbedingt rein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne bei Social und auch hier in der Podcast-App eures Vertrauens. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns, hören uns dann nächste Woche nochmal und dann schauen wir auch nochmal, wie wir das dann mit einer Pause machen, weil die brauchen wir tatsächlich auch. Wir bedanken uns, dass ihr dieses Jahr dabei wart, auch wenn es dieses Jahr nicht jede Woche geklappt hat, aus privaten und politischen Gründen, dass wir eine Folge aufnehmen. Kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen, finden, dass es uns trotzdem sehr großen Spaß gemacht hat, hier die Folgen zu machen. Dass wir einfach hoffen, dass nächstes Jahr das alles ein bisschen größere Regelmäßigkeit kriegt und ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt, sage ich dir ehrlich, wie es ist, auch mit den Draft-Vorbereitungen wieder, sich die Prospects angucken, sich überlegen, wer wohin kann, die Free Agency und so. Das ist immer eine coole Zeit für eigentlich jeden NFL-Fan, weil jeder NFL-Fan irgendwie was in den Moves sieht, die sein Team macht, wo man auch viel heiß diskutieren kann. Da freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche, wie gesagt, noch die allerletzte Folge zu der aktuellen Saison. Und dann blicken wir nach vorne auf 25-26. Finn, hast du noch was an der Stelle?
Nö. Also ja, eine längere Pause haben wir, wollte ich eben sagen, haben wir zwischendrin schon mal gemacht. Aber ja, also wie gesagt, kann ich mich nur anschließen. Die heiße Phase der Free Agency kommt ja jetzt bald. Die geht jetzt bald los. Draft, wie gesagt. Offseason ist ja fast irgendwie, ich würde es nicht sagen, genauso cool, aber gibt ja jetzt auch sicherlich Leute, die sich an der Free Agency, in einem Draft, an der Offseason in manchen Punkten noch sogar ein bisschen mehr bereichern als vielleicht an der Regular Season, wo dann ja doch in vielen Spielen, gerade gegen Ende der Saison, da die Luft raus ist.
Ja. Alles klar, dann mache ich den Tom. Das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein und ciao.
Tschö.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.